Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Samstagabendstunde und ganz besonders natürlich dich, lieber Heue.
Ich habe verstanden, was du sagen wolltest. Das ist wie mit meiner Frau.
Ja.
Ja, da muss man auch erst einfach mal dolmetschen
werden. Ah ja. Ja, das war eine verkürzte Form von Vorname und Familiennamen. Also eigentlich Holgers Steuer. Ja, danke schön. Ja, ihr Lieben, ich muss gestehen, ich habe ganz vergessen, dass ich heute mit der Einleitung dran bin. Ich habe vergessen, mir zu notieren, dass ich mit dem Stefan getauscht habe. Daher bin ich auch jetzt leicht verwirrt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ich denke, wir können jetzt anfangen. Ich möchte mit Gebet. Vater, wir danken dir dafür, dass wir uns jetzt hier wieder versammeln dürfen, dass du die Geschwister, die im Urlaub waren, jetzt wieder gesund hier nach Hause gebracht hast. Wir danken dir dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir danken dir auch dafür, dass du immer noch Brüder bereit machst, uns am Wort zu dienen. Wir danken dir dafür, dass du den Holger behütet und bewahrt hast auf seiner Herfahrt. Und wir dürfen dich jetzt bitten, dass du zu uns sprechen mögest. Schenke es, dass der Holger die Worte sagt, die du gesagt haben möchtest, sodass durch dein Wort dein Geist wirken kann. Und schenke es, dass wir geöffnete Herzensohren haben, sodass wir dich hören, dass wir hören, was der Geist, dein Geist uns sagen möchte und dass wir uns durch deinen Geist dadurch umgestalten lassen können. Und wir dürfen dich bitten, dass du jetzt diese Stunde an uns segnest. Wir danken dir dafür. Amen. So, ich habe natürlich auch vergessen, Lieder rauszusuchen, aber ich habe gerade die grünen Gesangbücher ausgeteilt und ich denke, dass wir spontan ein schönes Lied finden, das wir jetzt singen könnten. Am besten eins, das eine halbwegs bekannte Melodie hat.
442.
Was ist denn das für eins? Ja, gut. Brauchen wir jemanden, der anstimmt? 442. Da wollen wir diese vier Strophen singen, ja.
Über all
Ich freue mich sehr, wieder unter euch zu sein. Wie es mir geht, ganz kurz erzähle ich morgen. Wenn die anderen auch da sind, brauchen wir nicht doppelt machen, brauchen wir jetzt die Zeit heute Abend dafür nicht gebrauchen. Ich bin immer wieder gern unter euch und freue mich, auch mit jedem Einzelnen sich zu grüßen. Es ist schön, hier wieder bei euch zu sein. Ich möchte mit euch heute Abend und morgen früh den Gideon anschauen. Ich habe eine kleine Reihe, Gericht und Heil im Buch der Richter, besteht aus 4 Teilen, davon mache ich jetzt 2 an diesem Wochenende, wenn ich das nächste Mal komme, die beiden anderen Teile, das sind dann Jephtha und Simson und Gideon als Doppelteil heute Abend und morgen früh, mit einer kleinen Einleitung heute Abend auch ganz generell ins Buch der Richter. Das Buch der Richter beschreibt eine dunkle Zeit des Volkes Israel. Josua war gestorben und mit ihm auch alle Führer des Volkes, die den Einzug ins verheißene Land und die Wunder Gottes noch selbst erlebt hatten. Wir lesen in Richter 2, Vers 10, jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Die alte Generation, die den Einzug ins verheißene Land und die Wunder Gottes noch selbst erlebt hatte, war abgetreten. Oder mit den Worten der wunderschönen biblischen Formulierung, sie wurden zu ihren Vätern versammelt. Finde ich wunderschön, allein die Formulierung. Sie wurden zu ihren Vätern versammelt. Paulus drückt es in Bezug auf David ganz ähnlich aus. Apostelgeschichte 13, Vers 36. David freilich entschlief, nachdem er seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt. An dieser Aussage, nachdem er seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte. An dieser Aussage bin ich hängen geblieben. Hört den Satz einfach nochmal. Nachdem er seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte. Da steckt für mich zweierlei drin. Das eine, ganz klar, jeder von uns hat eine Berufung in dieser Welt, nicht nur für sich da zu sein, sondern seiner Generation zu dienen. Nach dem Willen Gottes. Also hier wird von vornherein klar gemacht, dass die Existenzbestimmung für uns alle liegt darin, dass wir unserer Generation nach dem Willen Gottes dienen. Wie weit dieses unserer Generation geht, das ist ganz unterschiedlich, eben nach dem Willen Gottes, wie weit dieser Kreis geht. Aber es wird deutlich, wir sind nicht auf der Welt für uns selbst, sondern um unserer Generation nach dem Willen Gottes zu dienen. Das steckt hinter unserer Existenz. Das ist der ganz grundsätzliche Berufung unseres Lebens. Jeder einzelne von uns ist dazu berufen, seiner Generation nach dem Willen Gottes zu dienen. Dienen den anderen nach dem Willen Gottes. Diese Aussage hat aber auch noch eine andere Stoßrichtung. Sie macht nämlich deutlich, jeder von uns hat einen begrenzten Auftrag, zeitlich und räumlich. Wir haben unserer Generation nach dem Willen Gottes zu dienen. Und dann haben wir den Staffelstab an die nächste Generation weiterzureichen. Tun wir das? Wie tun wir das? Geben wir der nächsten Generation unseren Schatz weiter und lehren wir sie die Wege Gottes, so wie Gott sie uns gezeigt und geschenkt und hat erfahren lassen? Bereiten wir die nächste Generation darauf vor, einmal die Verantwortung zu übernehmen? Oder lassen wir den Dingen nur einfach ihren Lauf? Wir lesen in 5. Mose 11, Vers 19, ihr sollt meine Worte eure Kinder lehren, indem ihr davon redet. Wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Als Eltern und Großeltern in der Familie, aber auch als Väter und Mütter in der Gemeinde, sollen wir die nächste Generation das Wort Gottes lehren und sie damit vorbereiten auf den kommenden Generationswechsel. Wenn wir es nicht tun, der Zeitgeist wird es tun. Umwelt, Freunde, Medien, Schule, Kindergarten, die Prägungen des Zeitgeistes sind vielfältig. Und dem sind unsere Kinder jeden Tag stundenlang ausgesetzt. Was setzen wir dagegen? Jeder Vater ist zuerst Priester seiner Familie. Jede Mutter hat als erstes die Aufgabe, ihren Kindern zum Leben mit Gott zu helfen. Der Vater als Priester seiner Familie, seine Kinder zu lehren. Wir können das nicht nur der Kinderstunde in der Gemeinde überlassen. Wie das in jeder Familie verwirklicht werden kann, das ist ganz unterschiedlich. Die Altersstrukturen sind unterschiedlich. Die Lebenskonstellationen sind unterschiedlich. Da gibt es kein Gesetz, da kann man nicht sagen, das muss man so machen. Da muss jede Familie ihre eigenen Wege finden. Aber irgendwo muss dafür der Raum sein in unseren Familien, dass wir unsere Kinder lehren. Die Wege Gottes. Das ist nicht der Kinderarbeit hier überlassen. Und mir ist klar geworden, wenn wir als Eltern, wenn ich als Vater, wenn ich es nicht mache, wer tut's denn dann? Wem überlassen wir das? Der Staat greift heute so massiv, die Gesellschaft greift so massiv nach unseren Kindern. Da müssen wir was gegensetzen. Wir haben doch was gegensetzen. Also überlegt, wie ihr das in euren Familien hinbekommt. Und ihr Großeltern, ihr Großeltern seid so wichtig. Wie viele Geschichten habe ich gehört, wo die Großeltern es waren, die entscheidenden Impulse zum Leben mit Gott gegeben haben, die später, Jahre später dann aufgegangen sind. Also auch ihr Großeltern, für eure Enkelkinder, da ist eure Berufung. Lehrt sie das, die nächste Generation. Gebt diesen Schatz weiter, damit er nicht verschwindet. Paulus schreibt von dieser nächsten Generation, von diesem Generationswechsel, aber dann auch nicht nur im Bereich der Familie, sondern im Bereich der Gemeinde. 2. Timotheus 2, Vers 2 schreibt Paulus an Timotheus: Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. An dieser Stelle der Staffelübergabe zwischen den Generationen lief etwas schief in der Zeit nach Josua. Fehlte es an der Belehrung durch die alte Generation? Oder fehlte es an der persönlichen Aneignung durch die neue Generation? Beides ist ja gleichermaßen wichtig. Die alte Generation und die junge Generation, die gehören zusammen. Und die junge Generation ist gut beraten, wenn sie nicht meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern wenn sie hört auf das, was die Alten zu sagen haben. Und die Alten sind gut beraten, wenn sie die Jungen nicht nur als, ja komm du erst mal in mein Alter, abkanzeln, sondern wenn sie ernst nehmen und auch die Impulse und Anregungen, auch Dinge zu verändern, mit aufnehmen. Die Jungen brauchen die Alten, damit sie nicht in irgendeine Richtung, in einem völligen Überschwang und in einer Hybris des jüngeren Alters einfach nur losstürmen und sich völlig verlaufen. Und die Alten brauchen die Jungen, damit sie nicht auf ihren Stellen, wo sie gerade stehen oder sitzen, einschlafen. Ja, wir brauchen uns beide gegenseitig. Und darum ist es so wichtig, dass Jung und Alt in einer Gemeinde eine gemeinsame Plattform haben der Kommunikation. Ich finde es immer so schade, da treffen sich die im Alter von 20 bis 22 in einer Gruppe und die von 78 bis 80 in der anderen. Ja, ich übertreibe ein bisschen, klar. Hier die Alten, da die Jungen. Ich verstehe, dass wir alle das Bedürfnis haben, besonders mit den Leuten uns auszutauschen, die so gerade in unserem Lebensabschnitt sind, die so verstehen, wo unsere Probleme liegen. Das ist ein ganz berechtigtes Interesse. Aber es ist schade, wenn keine Durchlässigkeit mehr da ist, dass wir als Generationen voneinander profitieren. Wir brauchen kommunikativen Austausch. Wir brauchen eine Durchlässigkeit in beide Richtungen. Ansonsten geht es wie bei Josua. Eine andere Generation kam nach ihnen auf. Und die hat alles in den Sand gesetzt. Die hat alles in den Sand gesetzt. Und wir wissen nicht, lag es an den Alten, die das nicht weitergegeben haben, die einfach nur dachten, läuft ja. Oder lag es an den Jungen, die das für sich persönlich nicht ergriffen haben und die es sich nicht haben sagen lassen, denen das überflüssig schien, sich mit dem der Alten auseinanderzusetzen. Ich weiß es nicht, woran es lag. Auf jeden Fall an dieser Stelle hat im Volk Gottes die Staffelübergabe nicht funktioniert. Und so sah es dann auch aus im Volk Gottes. Und wir müssen uns heute fragen, wie ist das bei uns? In der Richterzeit war das Volk Israel kein einheitlicher Staat, sondern ein Gebilde von 12 Stämmen, die nur lose miteinander verbunden waren. Und schon viele Jahre blieben diese Stämme hinter dem Auftrag Gottes zurück. Das Land, das Gott ihnen auch zugesagt hatte, nun auch in Besitz zu nehmen. Sie sollten das Land in Besitz nehmen, ihren Fuß darauf setzen, die Völker Kanaans und deren Götzendienst aus diesem Land vertreiben. Versteht ihr, hier kommt beides für mich so klar raus. Hier ist eine Verheißung Gottes. Ich schenke euch dieses Land. Es ist das Land der Verheißung Gottes. Und auf der anderen Seite die Aufforderung Gottes, nehmt dieses Land der Verheißung in Besitz. Setzt euren Fuß drauf. Und dass das, was wir auch oft nicht zueinander kriegen, dass Verheißung Gottes und unser im Glauben den Fuß drauf zu setzen, dieses verheißene Land in Besitz zu nehmen, dass das beides zusammengehört. Da gibt es die einen, die reden immer nur davon, was wir tun müssen, um Reich Gottes zu bauen. Die stolpern ihre Füße schon, sind, wissen gar nicht mehr, wo sie überall noch hinsetzen sollen, die Füße. Und die anderen, die sitzen da und sagen, ja, Gott hat uns das Land verheißen. Dann wird Gott es uns auch souverän schenken. Da wollen wir doch nicht eigenmächtig dazwischenfunken. Versteht ihr? Da haben wir dann auch wieder. Hier haben wir das Missverständnis des im Glauben in Besitz nehmen auf der einen Seite und dann haben wir hier das Missverständnis der Gnade, der schenkenden, verheißenen Gnade Gottes. Die einen denken, es ist Gnade und ich bleibe im Sessel und warte, bis die Gnade mir in den Schoß fällt. Und die anderen, die denken, ja, die müssen machen und schaffen, sonst geschieht das alles nicht. Und es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Es ist verheißenes Land, es ist die Gnade, das Geschenk Gottes, verknüpft mit der Aufforderung an uns. Setzt euren Fuß drauf, auf dieses Land der Verheißung. Und das ist ganz interessant, im Richterbuch in Kapitel 1, da wird minutiös aufgezählt, welcher Stamm Gottes, welchen Teil des eigentlich ihm verheißenden Landes nicht in Besitz genommen hat. Da heißt es richtig, der Stamm Ruben, der nahm aber das nicht in Besitz. Und der Stamm Manasse, der hat das nicht ausgetrieben und nicht in Besitz genommen. Jeder Stamm, ganz genau, hier nicht, da nicht, dort nicht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, interessant. Da hat Gott ganz genau geschaut. Wird denn nun auch der Bereich, den ich jedem einzelnen Stamm zugelost, zugesagt habe, geschenkt habe, wird der auch in Besitz genommen? Dann muss Gott sagen, nein. Den Bereich haben sie nicht in Besitz genommen, den Bereich haben sie nicht in Besitz genommen, den auch nicht und die Götter haben sie geduldet. Wie ist das in unserem Leben? Auch unser Leben, unser ganzes Leben ist ein Geschenk Gottes. Unser ganzes Leben gleicht in gewisser Weise einem Land der Verheißung. Wir haben so viele Verheißungen Gottes für unser Leben. Und wir haben von Gott den Auftrag bekommen, alle Bereiche dieses uns geschenkten Lebens für ihn in Besitz zu nehmen. Das ist der Auftrag, den wir unser ganzes Leben haben. Dieses verheißene Land unseres Lebens in Besitz zu nehmen. Mehr und mehr. Und all die Götzen und falschen Festungen, die sich da festgesetzt haben, die aus unserem Leben immer mehr, immer weiter rauszuwerfen. Tun wir das? Oder sind wir dabei genauso halbherzig wie die Stämme Israels? Welche Bereiche unseres Lebens haben wir noch nicht für den Herrn in Besitz genommen, sondern lassen wir ganz gut, lassen wir schön da liegen? Welche Anteile unseres Lebens stehen immer noch unter fremder Herrschaft, werden noch vom Götzendienst beherrscht? Damals sprach der Engel des Herrn zum Volk, wir lesen das in Richter 2, 1 bis 3, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern geschworen habe. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen, ihr sollt ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geiseln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Erst wollte das Volk das Land nicht in Besitz nehmen. Dann konnte es das nicht mehr. Weil Gott seine Hilfe zurückzog und sein Volk in die Hand der alten Mächte dieses Landes gab. Und die wurden zu Geiseln für Israel und deren Götter wurden dem Volk Gottes zum Fallstrick. Erst duldete das Volk Gottes die anderen Götter in seiner Mitte. Dann verfiel es ihnen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir die Sünde in unserem Leben dulden, werden wir irgendwann verfallen. Es gibt so viele Dinge, von denen wissen wir eigentlich schon längst, dass die in unserem Leben keinen Platz mehr haben. Und trotzdem, wir arrangieren uns mit ihm. Wir denken, ah ja, das habe ich im Griff. Das behalte ich unter Kontrolle. Das kann mir letztlich nichts. Wir arrangieren uns. Wir arrangieren uns mit bestimmten Bereichen unseres Lebens die eigentlich schon längst aus unserem Leben hätten rausfliegen sollen. Und dann merken wir, wir können diese Dinge nicht beherrschen, sondern sie beherrschen uns. Sie gewinnen wieder Macht über uns. Und längst schon besiegt geglaubte Bereiche unseres Lebens kommen mit einmal mit großer Macht und Gewalt in uns wieder zurück. Und deshalb lasst uns das ganz bewusst uns machen. Überall da, wo der Herr seine Hand drauf legt und zeigt, du, ich möchte gerne, dass du jetzt diesen Bereich deines Lebens, dass du den angehst. Ich möchte gern, dass du diese Festung einnimmst, dass du diesen Götzen rauswirfst, dass du diesen Bereich jetzt auch in meine Herrschaft hineinziehst und mir übergibst. Das möchte ich. Dass wir diese Bereiche auch angehen und uns mit denen nicht dauerhaft arrangieren. Ich denke mal an diese Geschichte von dem reichen Jüngling. Der steht da, was soll ich tun, um das Reich Gottes zu erben? Und Jesus sagt, naja, du kennst doch die Gebote, zählt ihm einige Gebote auf. Das habe ich alles gemacht, gehalten von Jugend an. Wisst ihr, an der Stelle, da staune ich wieder über unseren Herrn. Also wenn der mit mir geredet hätte, dann hätte ich erstmal versucht, eine Beweisführung zu machen, warum das gar nicht stimmt. Warum er dieses Gebot übertreten hat und jenes, ich hätte ihn wahrscheinlich versucht, so richtig rund zu machen. Diese arrogante Aussage, habe ich alles gehalten. Aber Jesus lässt das stehen. Jesus lässt das einfach stehen, das heißt, er blickte ihn an, gewann ihn lieb. Das ist ein Prozess, der da abläuft. Und dann sagt er ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib den Erlös den Armen und folge du mir nach. Eins fehlt dir. Das ist die Art und Weise, wie Jesus mit uns redet. Er zeigt uns nie alles auf einmal, was in unserem Leben noch nicht in Ordnung ist. Manometer, da würden wir ja depressiv werden. Keiner von uns, wie wir hier alle sitzen und stehen, haben schon einen wahren Blick für uns selbst. Keiner von uns. Keiner von uns. Und wenn wir ihn hätten, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich alle am Boden liegen und bitterlich weinen. Gott überfordert uns nicht. Aber er legt immer wieder auf eine Stelle in unserem Leben seinen Finger und sagt dir, eins fehlt dir. Das ist genau dieser ein Punkt. Den möchte ich jetzt gerne mit dir angehen. Den möchte ich gerne aus der Hand der fremden Mächte in deinem Leben befreien. Die möchte ich gerne für mich in Besitz nehmen und auch gestalten und beherrschen. Eins fehlt dir. Nur um dieses eine geht es. Nur dieses eine sollen wir angehen. Und auch nur dieses eine steht in dem Moment zwischen unserem Herrn und uns. Nicht tausend Dinge, dass wir nicht perfekt sind, wissen wir alle. Es gibt immer eine Sache in unserem Leben, die zeigt uns der Herr. Da müssen wir ran. Israel hat es nicht getan. Israel hat die alten Mächte und die alten Götzen unter sich geduldet. Und damit beginnt jetzt im Buch der Richter eine Spirale des Abfalls, die sich das ganze Buch Richter durchzieht und eigentlich geradezu stereotyp geschildert wird. Immer derselbe Ablauf. Sünde, Gottes Gericht, dann schreien sie zum Herrn, dann sendet er ihnen einen Richter als Erretter und dann folgt eine Zeit des Wohlergehens. Und sobald der Richter stirbt, beginnt das Ganze wieder von vorne. Eine sich ständig wiederholende Spirale des Abfalls und der Sünde. Von Generation zu Generation. Immer dasselbe. Goethe hat mal gesagt, die Menschheit schreitet immer weiter fort, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Und das mündet dann im letzten Vers des Richterbuches in dem Fazit, Richter 21, 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also da hast du ja den Eindruck, du bist mitten in unserer Zeit, ne? Ist doch unglaublich, ist doch wie die Faust aufs Auge. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist unsere Zeit. Und so ist das ganze Richterbuch, gerade in seiner frustrierenden Gleichförmigkeit der menschlichen Torheit und Sünde, eine einzige Hinführung auf diesen einen von Gott gesandten Richter, Retter und König, der allein diese endlose Spirale durchbrechen kann. Auf Jesus. Das Alte Testament ist ja wie so ein Bilderbuch zu vielen Lehren des Neuen Testamentes. Und das, was wir hier im Richterbuch lesen, ist für mich die Illustration dessen, was Paulus in Römer 7 schreibt. Was Paulus in Römer 7 lehrhaft ausdrückt, das lesen wir im Buch der Richter in der Geschichte illustriert dargestellt. Und das endet immer in diesem einen Ruf, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und genau das ist die Geschichte des Richterbuches. Und so wie Römer 7 dann zu dem Erlöser von Römer 8 führt, oh, Gnade, Gnade tut's und es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So wie dieser Übergang stattfindet, so wie von Römer 7 dann der Erlöser in Römer 8 uns gezeigt wird. So sind die von Gott berufenen Richter des Richterbuches nur prophetische Hinweise auf diesen einen kommenden Erlöser, der allein die Macht des Todes und der Sünde endgültig brechen kann. Jesus. Die Richter Israels im Richterbuch sind als von Gott gesandte Retter nur Hinweisschilder auf Jesus. Mal besser und mal schlechter. Und einer von diesen Richtern war Gideon. Und mit seiner Berufungsgeschichte wollen wir uns jetzt befassen und morgen dann mit seiner Mission. Wir lesen in Richter 6 von dieser Geschichte Gideons. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Hier ist ein starker Satz, bei dem ich wieder so ewig lange hängen bleiben könnte. Die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Wie Israel sich selbst gesehen hat, wie sie in ihren eigenen Augen dastanden, das wird hier nicht berichtet. In ihren eigenen Augen, da war es wahrscheinlich sehr modern, dass jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und ihre Toleranz für jede Form des Götzendienstes wurde sicher als ausgesprochen fortschrittlich angesehen. So wie heute. Doch wie wir die Dinge sehen, ist völlig unerheblich. Wie sie in den Augen Gottes sind. Wie Gott uns sieht, das allein zählt. Alles andere ist Selbstbetrug, der nur ins Verderben führt. Wisst ihr, das gilt auch für uns Fromme. Wir haben ja auch ein Bild von uns. Und das können wir manchmal auch sehr deutlich äußern. Und ich finde es gut, wenn wir uns das bewahren. Herr, wie siehst du mich eigentlich? Ist das, was ich als Kampf für die reine Lehre betrachte, vielleicht fleischliches Eifern? Oder ist meine Toleranz, die ich zeige, vielleicht nur ein Verlust an Eindeutigkeit in der Nachfolge? Da gibt es so viele Dinge, die menschlich oft ganz anders von uns gesehen werden, als Gott sie sieht. Selbstbetrug. Es gibt auch frommen Selbstbetrug, ja. Wir betrügen uns selbst. Und ich bin sicher, es gibt keine Disziplin, in der wir so gut sind wie im Selbstbetrug. Und Gott möchte uns aus unserem Selbstbetrug befreien. Und deshalb ist das Erste, was Gott hier auf das Schreien seines Volkes hin tut, er sendet ihnen einen Propheten. Das war jetzt ganz sicher nicht das, was sie sich erhofft hatten. Diese Art von Hilfe hätten sie selber nicht gewählt. Also wenn jetzt da eine Wunschliste gewesen wäre, der Herr hätte gesagt, was wünscht ihr euch, was soll ich jetzt tun? Soll ich einen starken Feldherrn schicken oder soll ich einen Propheten schicken? Was meint ihr wohl, was die da angekreuzt hätten? Den Propheten nicht. Und doch ist das das Entscheidende. Wir denken immer, wir wollen die Tat und nicht das Wort Gottes. Aber aus Gottes Sicht ist sein Wort die Grundlage für alles Weitere, die Voraussetzung für seine Hilfe. Wisst ihr, da ist ein Mann, der hat tolle Schmerzen. Der kann nachts nicht mehr schlafen, weil er so starke Unterleibsschmerzen hat. Und er geht zum Arzt. Und er sagt, Herr Doktor, ich habe so eine Schmerzen und kann gar nicht mehr schlafen, dagegen müssen wir was tun. Und der Arzt will jetzt Untersuchungen anfangen und rauskriegen, woran es liegt. Er sagt, ach, Herr Doktor, das brauchen wir alles nicht. Das dauert mir viel zu lange und am Ende kommt noch irgendwas raus, was ich gar nicht wissen will. Verschreiben Sie mir doch einfach ein paar Tabletten gegen die Schmerzen und dass ich gut schlafen kann. Das reicht. Was wird der Arzt wohl denken? Ist doch absurd. Aber mal ehrlich, ist es so weit weg von unserem menschlichen Verhalten? Ist das nicht oft genau das, was wir wollen? Es reicht uns völlig, wenn es nicht mehr wehtut und wenn wir unsere Ruhe haben und gut weiterschlafen können. Das andere, rauszukriegen, woran es denn liegt, wo denn die Krankheit sitzt und was man denn dagegen machen könnte oder müsste, das wollen wir auch gar nicht wissen. Viel zu anstrengend, viel zu mühsam. Und es könnten am Ende Dinge herauskommen, die wir gar nicht wissen wollen. Was beim Arzt absurd ist, ich glaube, dass wir es in unserem Leben und auch im Leben der Gemeinde gar nicht so selten genauso machen. Erst die Diagnose, dann die Therapie. Das ist eigentlich selbstverständlich. Das Wahrnehmen und klare Benennen der eigenen Lebensrealität ist entscheidend, um zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist und wie daran etwas geändert werden kann. Und darum lesen wir im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Also wenn unser Leben heil werden soll, wenn wir Errettung erleben wollen, beginnt das mit dem Wort Gottes. Der Name eurer Gemeinde ist an dieser Stelle die Verpflichtung schlechthin. Gemeinde unter Gottes Wort. Da habt ihr euch ein hohes Ziel gesetzt. Das bedeutet nämlich auch, dass dieses Wort seinen Anspruch in meinem Leben haben darf. Nicht nur in meinem Kopf, in meinem ganzen Leben. Dass ich mich diesem Wort stelle, um mich zu hinterfragen, mich zu verändern. Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten. Wir brauchen Gottes Wort, sein Licht, seine Wahrheit, damit wir aus der Finsternis unseres Selbstbetruges den richtigen Weg finden. Das Volk Israel schreit um Hilfe und Gott sendet ihnen einen Propheten. Sendet sein Wort und zeigt Israel, warum alles so ist, wie es ist. Vers 10, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, deshalb ist Israel so verarmt und in so großer Bedrängnis. Damit ist aber auch gesagt, wie alles wieder neu werden kann, indem wir zurückkehren zum Gehorsam gegen Gottes Wort. Und damit endet der Auftrag des Propheten. Er verschwindet einfach wieder. Wir hören nichts mehr von ihm. Er singt, gibt das hinein, diesen Impuls. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und dann verschwindet er wieder. Wir wissen nicht, wie er heißt und auch wir wissen nichts weiteres von ihm. Nur diesen Auftrag hat er auszurichten. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ist das für uns als Gemeinde noch von irgendeiner Bedeutung? Aber ja. Glauben hat immer diese zwei Seiten, Vertrauen und Gehorchen. Und es ist wichtig, Gott zu gehorchen. Unser Leben ist kein Automatismus. Und es macht einen Unterschied in unserem Leben, ob wir an den Stellen, wo Gott uns seinen Willen zeigt, gehorchen oder ob wir uns an der Stelle wegdrücken. Der Gehorsam ist nicht das, was uns dann errettet. Aber er ist wichtig für unser Leben, dass Jesus dein Heil auswirken kann in unserem Leben und wir etwas sind zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wie unser Leben verläuft, das hat auch etwas zu tun mit unserem Gehorsam. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Auch das müssen wir uns sagen lassen. Bei Gott gehören Wort und Tat immer zusammen. Deshalb sendet Gott nicht nur einen Propheten, sondern auch einen Retter zur Befreiung seines Volkes. Und diese Befreiung geschieht ganz unscheinbar unter einer Terebinte, einem Baum. So wie sie für uns ganz unscheinbar unter dem Kreuz von Golgatha beginnt. Die Errettung beginnt unter diesem Baum. Der macht nichts her. Die Errettung beginnt unter dem Kreuz. Das hat auch nichts hergemacht. Wir sehen, wie auch hier schon wieder diese Parallelitäten auftreten. Wie wir hier schon Dinge abgeschattet finden, wie das Heil beginnt unter dieser Terebinte und dort unter dem Kreuz. Wir lesen in Richter 6, Vers 11, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra war, die Joasch, dem Abiezriter gehört. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen unsere Väter uns erzählt haben? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und in die Hand Midians gegeben. Gideon ist gerade dabei, ein bisschen Weizen vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen, an einem kleinen versteckten Ort. Und da scheint ihm der Engel des Herrn und spricht zu ihm, der Herr ist mit dir. Und diese Aussage trifft bei Gideon sofort auf massiven Widerspruch. Das kann ja nicht sein. Wenn der Herr mit uns ist, wenn das stimmt, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen unsere Väter uns erzählt haben? Warum denn? Wo denn? Berechtigte Fragen. Fragen, die auch wir immer wieder einmal stellen in den Engpässen unseres Lebens. In der Realität ist irgendwie nichts davon zu sehen, dass Gott mit seinem Volk ist. Doch eigentlich kennt Gideon die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Er sagt, jetzt aber hat der Herr uns verworfen und in die Hand Midians gegeben. Er hat verstanden, das ist nicht einfach passiert, sondern Gott hat sein Volk in die Hand Midians gegeben. Es ist Gottes Gericht. Damit hat er recht. Aber mit dem Zweiten, was er sagt, hat er nicht recht. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Was Gideon nicht weiß, Gott ist auch in seinen Gerichten immer mit uns. Gott ist sogar da mit uns, wo er scheinbar gegen uns ist. Das ist ganz wichtig. Gott ist sogar da mit uns, wo er scheinbar nach menschlich vordergründigem Ermessen gegen uns ist. Gottes Gerichte sind Heimsuchungen. Gott sucht uns in seinen Gerichten heim. Er will uns dadurch nach Hause bringen. Auch im Gericht bleibt Gott der Liebe. Gottes Gerichte, Gottes Zorn, Gottes Züchtigung, Gottes Erziehung, Gottes manchmal hartes Hineingreifen. Das ist nicht ein Widerspruch zu seiner Liebe, sondern es ist Ausdruck seiner Liebe. Er tut die Dinge, die nötig sind. Auch dann, wenn sie auf den ersten Blick nicht schön sind. Gottes Gerichte sind weder ziellos noch endlos. Sie haben immer, immer, immer ein Heilsziel. Und sie sind immer geboren aus seiner Liebe. Wir lesen in Klagelieder 3, Verse 31 bis 33, da sieht Jeremia, Er muss sehen, wie Jerusalem untergeht, wie der Tempel untergeht. Das ist schrecklich, das ist der totale Zusammenbruch. Und dann schreibt er seine Klagelieder. Und in diesen Klageliedern schreibt er dann, denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Da qualmen die Ruinen Jerusalems und des Tempels. Und Jeremia kriegt in dieser unglaublichen Traurigkeit und Verzweiflung, in all diesen Ruinen und Trümmern, kriegt er mit einmal diesen Blick von Gott geöffnet. Nicht für ewig verstößt der Herr. Wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Das ist nicht Ausdruck dessen, was Gott Spaß macht, was Gott gefällt. Er tut es, weil er es tun muss. Aber er tut es nicht, weil es ihm Spaß macht, weil es schön ist, weil es ihm entspricht. Und genau das darf Gideon hier erleben. Dieses Jetzt aber des Gerichtes über sein Volk geht zu Ende. Gott ist dabei, einen Retter für sein Volk zu berufen. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Du tapferer Held? Auch dieser zweite Teil des Satzes klingt unwirklich. Die Situation, in der Gideon vom Engel des Herrn angetroffen wird, ist alles andere als heldenhaft. In einem kleinen Versteck versucht Gideon heimlich etwas Weizen zu retten. Seine einzige Waffe ist sein Dreschflegel. Und auch später zeigt er sich wenig heldenhaft, weil er sich fürchtet, den Götzenaltar seines Vaters bei Tag umzuhauen. Tut er es? Bei Nacht. Aber er tut es. Aber am Tag traut er sich nicht. In diese Konfrontation traut er sich nicht rein. Und weil Gideon voller Angst und Zweifel ist, muss Gott ihm 4 Zeichen der Ermutigung geben, bis Gideon endlich in den Kampf zieht. Und weil Gideon sich fürchtet, nachts bei einem Kundschaftergang allein zum Lager der Midianiter zu gehen, soll er seinen Burschen Pura mitnehmen. Nein, Gideon war kein tapferer Held. Warum spricht ihn der Engel des Herrn dann aber so an, du tapferer Held? Ist es Spott? Nein. Gott verspottet uns nicht in unserer Angst und Schwäche. Gott sieht hier schon etwas in Gideon, was noch gar nicht da ist, aber was noch werden soll. Gott sieht in Gideon das, was er aus ihm machen wird. Entscheidend ist eben der erste Teil der Anrede. Der Herr ist mit dir. Wenn Gott mit uns ist, ja neutestamentlich gesprochen, wenn er sogar in uns ist, dann kann auch aus einem Feigling ein tapferer Held werden. Auch uns sieht Gott vom Ziel her. Gott sieht den Christus in uns und Gott sieht uns in Christus. Und deshalb werden wir in der Schrift Heilige, Gerechte, Geliebte genannt. Kannst du das aushalten, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du Heilige, du Gerechter, du Geliebte. Wir hören das und sofort schlägt in uns an, naja, so ganz stimmt das ja nicht, wenn der wüsste. Wir können das eigentlich gar nicht annehmen, so angeredet zu werden, weil wir wissen, so sind wir doch gar nicht. Aber genau so spricht Gott uns an, weil er uns genau so sieht in Christus und in Christus in uns. Wir sind Heilige, Gerechte, Geliebte in Christus. Das dürfen wir annehmen. Das ist ein Geschenk. Bei manchen Geschenken sagt man, das ist für vieles, das kann ich ja gar nicht annehmen. Alles töricht, ich will auch nie vor Gott stehen und sagen, das kann ich ja gar nicht annehmen. Hey Leute, das nehmt an. Jeder Einzelne, der hier sitzt, der Jesus Christus als Herrn seines Lebens hat, ist ein Heiliger, eine Gerechte und eine Geliebte. Sind wir, dürfen wir annehmen, dürfen uns darüber freuen. Aber wir sind es nicht in uns selbst. Wir sind es in Christus. Aber damit ist es nicht weniger real. Und wir dürfen auch lernen, uns in der Gemeinde gegenseitig so zu sehen. Den Christus im anderen zu sehen. Und nicht bei der menschlichen Unart nur hängen zu bleiben. Christus hat ganz verschiedene Gesichter in jedem Einzelnen von uns. Aber irgendwo immer ein Stück von Christus. So dürfen wir uns auch lernen zu sehen untereinander. Richter 6, Vers 14. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Und rette Israel aus der Hand Midians, habe ich dich nicht gesandt? Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach Jahwe zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Ist es euch aufgefallen, wurde vorher die Gotteserscheinung immer als der Engel des Herrn bezeichnet. So wird die Person, die mit Gideon spricht, plötzlich, ganz überraschend, zweimal Jahwe genannt. In Vers 14 und Vers 16. Also der Engel des Herrn, der Engel des Herrn, der Engel des Herrn, Jahwe, Jahwe. Dieselbe Person, dieselbe Situation. Wir sehen hier wieder einmal, dass die Bezeichnung der Engel des Herrn im Alten Testament für Jahwe selbst gebraucht wird. Diese Austauschbarkeit der Begriffe hier macht das deutlich. Jesus ist dieser Engel des Herrn und es ist Jesus selbst, der hier dem Gideon erscheint. Wir nennen das die Präinkarnation, also die Offenbarungen Jesu im Fleisch vor seiner eigentlichen Fleischwerdung hier. Und damit gewinnt das jetzt Gesagte noch mehr an Bedeutung. Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. In dieser deiner Kraft. Wie bitte? Fragt Gideon. Womit soll ich Israel retten? Mit dieser meiner Kraft? Dann schauen wir uns meine Kraft doch mal an. Meine Truppe, die ich befehle, ist die geringste im ganzen Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Nein, mit dieser meiner Kraft kann ich Israel nicht retten. Niemals. Und wisst ihr, genau das will Gott von ihm hören. Genau das will Gott von ihm hören. Gideon besteht diese grundlegende Prüfung seiner Berufung. Gideon schätzt sich selbst und seine Möglichkeiten genau richtig ein. Er erkennt, dass er in sich selbst nichts hat, womit er Israel helfen oder gar retten könnte. Genau wie Mose, Jesaja oder Jeremia bei ihrer persönlichen Berufung durch Gott. Jeremia sagt, ich bin zu jung, geht nicht. Jesaja sagt, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, geht auch nicht. Mose sagt, ich habe eine schwere Zunge, geht auch nicht. Allen Berufungen Gottes ist eins gemeinsam. Der Berufene hält sich selbst für völlig unwürdig und unfähig. Geht mal die ganzen Berufungen der Bibel durch. Das ist immer und immer wieder dasselbe. Die Berufenen halten sich selbst für völlig unwürdig und unfähig. Und genau damit ist der Berufene geeignet, ein Werkzeug der göttlichen Errettung zu werden. Wisst ihr, wir machen eigentlich im Raum der Gemeinde, macht mir niemand so sehr Angst wie die Menschen, die kommen und meinen, mit ihnen fängt jetzt das Heil an. Ja. Wenn ich jemanden frage, ob er einen Dienst übernimmt oder in die Gemeindeleitung kommt oder eine Arbeit übernimmt, ich weiß nicht, irgendwas, ich frage ihn das, komm, oh Mensch, also ich glaube, das ist aber ein bisschen mehr, als ich so bringen kann. Oh, sag ich, super, gute Voraussetzung. Und wenn dann jemand steht, der sagt, ja, na wärst du mal eher gekommen. Das weiß ich schon lange, dass ich die Befähigung dazu habe.
dass ihr das nur noch mal nicht gemerkt habt. Dann erschaudert es mich. Dann sage ich, wow, der ist es nicht. Versteht ihr, immer wieder ist dieses, dass ich weiß, dass ich in mir nichts habe und bin. Aber nicht nur sozusagen theoretisch als Lippenbekenntnis, sondern in tiefer, ehrlicher, innerer Überzeugung. Dass wenn mir das jemand anders aus der Gemeinde sagt, ich sage, wie kannst du mir sowas sagen? Wir sind alle Sünder, außer wenn uns jemand darauf anspricht, dass wir eine Sünde begangen haben. Dann gehen wir hoch wie von der Tarantel stochen. Damit entlarven wir uns selber als Heuchler. Dass das gar nicht stimmt, was wir immer so fromm daher schwätzen. Sobald uns mal jemand kommt, reagieren wir so und verteidigen uns. Ja, was denn? Stimmt es nun oder stimmt es nicht? Das ist so wichtig. Und das liegt ganz auf der Linie, die der Apostel Paulus in 1. Korinther 1 für die Gemeinde zeigt. Das, was nichts ist, schwach, töricht, unedel, verachtet, das hat Gott erwählt. Warum? Auf dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist es. Es ist Gott nicht so zuwider, wie Hochmut und Stolz. Dem Timotheus schreibt Paulus mal, dass das eigentlich die Ursünde des Teufels ist. Hochmut und Stolz. Das ist das Schlimmste. Wir denken immer, Ehebruch und sonstige Sachen sind das Schlimmste. Und Gott sagt, nein. Hochmut und Stolz ist das, was Gott am meisten hasst. Und die Sünde ist in der Gemeinde gar nicht so selten. Gar nicht so selten. Ich merke es doch in mir immer wieder. Hochmut und Stolz. Gideon sagt, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, geht gar nicht. Und was antwortet der Herr Gideon nach dessen Offenbarungseid? Ich werde mit dir sein. Und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Nicht, weil du so stark bist, sondern weil ich mit dir sein werde. Und das gilt auch uns. Ihr denkt an die Weihnachtsbotschaft und eine Frau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und sie werden ihn Immanuel nennen. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns. Gott mit uns. Das ist seit der Weihnachtsbotschaft die große Überschrift über unserem Leben. Gott mit uns. Gott ist nicht gegen uns, Gott ist mit uns, für uns, in uns. Das können wir jetzt in ganz vielen Hinsichten noch ausdeuten, aber dazu reicht die Zeit heute nicht mehr. Ich möchte nur, dass wir uns die bewusst machen. Gott mit uns, ich werde mit dir sein. Das gilt dir in jeder einzelnen Situation deines Lebens, sagt der Herr, du. Du brauchst da nicht jetzt alleine durch. Du musst durch diese Krankheit, Operation, Prüfung, Problematik, durch dieses Gespräch, durch diese Entscheidung, du musst da nicht alleine durch. Ich bin mit dir. Ich gehe mit. Empfindet ihr das nicht auch oft als hilfreich? Weil also zum Gericht geht da einer gerade wieder bei uns und sagt, oh, kommst du mit? Kommst du mit? Begleitest du mich? Braucht das, dass jemand mit mir dabei ist? Mit. Das ist so viel, an der Seite stehen, helfen. Der Paraklet, ja, das ist eigentlich der zur Hilfe Herbeigerufene. Das ist also das Grundwesen des Heiligen Geistes, der zur Hilfe Herbeigerufene zu sein. Ich werde mit dir sein, verspricht der Herr. Und dann können wir mit David sagen, Psalm 8, Vers 30, mit dir erstürme ich einen Wall. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Ich weiß nicht, vor welchem Wall ihr gerade in eurem Leben steht. Ich weiß nicht, vor welcher Mauer ihr gerade in eurem Leben steht. Aber hier, David weiß, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Ja, die Mauern sind da und wir kommen alleine nicht rüber. Aber mit ihm, können wir Wälle erstürmen, können wir Mauern überspringen. Das, was Paulus in Philipper 4, Vers 13 sagt. Alles vermag ich in dem, der mich stark macht. Christus. Das gilt. Ich bin mit dir, spricht der Herr. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du mit uns bist. dass du für uns bist, dass du in uns bist. Herr, dass wir mit allem, was wir sind und haben, geborgen sind in dir. Wir danken dir, Vater, dass du uns in Christus siehst und dass seine Gerechtigkeit uns umgibt von allen Seiten, dass wir Heilige, gerecht und Geliebte sein dürfen, weil wir in deinem Sohn sind und dass du uns so siehst. Danke. Hilf uns, dass wir einander so sehen lernen, auch in der Gemeinde. Und Herr, dass wir mit unserer Schwäche uns nicht verstecken und uns den Herausforderungen entziehen, sondern dass wir mit dieser kleinen Kraft, die wir haben, vor dir stehen, sie dir zur Verfügung stellen, wie dieser Junge mit den 5 Broten und den 2 Fischen, dir einfach das geben, was wir haben, diese kleine Kraft. Und du nimmst sie und machst daraus etwas zu deiner Ehre. Herr, wir brauchen dich so sehr, weil wir in uns nichts haben. Aber dass wir dich haben und dass du uns kleine Würmer nimmst und daraus was machen möchtest und damit was machen möchtest und dadurch. Herr, dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns neu diese Freude ins Herz schenkst, was das bedeutet, dass du mit uns bist, dass du uns hilfst, dass wir alles in dir vermögen, dass du unsere Kraft, unsere Stärke bist. Und dass wir mit dir einen Waller stürmen und eine Mauer überspringen können. Danke, Herr. Segne uns auch im Miteinander der Generationen. Hilf uns, dass wir durchlässig sind, dass wir uns gegenseitig austauschen und befruchten und auf diesem Weg zu dir gegenseitig segnen und guttun und einander bewahren vor den Einseitigkeiten und Gefahren des jeweiligen Alters. Herr, segne uns und setz uns zum Segen. Bau deine Gemeinde auch hier unter deinem Wort. Gib uns den Mut, uns der Wahrheit zu stellen, deinem Wort zu stellen, uns mit deinen Augen sehen zu lernen, uns aus dem Selbstbetrug befreien zu lassen. Danke, Herr, bei dir kann alles neu werden. Wir beten dich an. Amen.
Wir danken unserem Gott und Vater, dass er durch dich zu uns gesprochen hat. Und dir danken wir, dass du sein Werkzeug sein dürftest und warst. Ihr Lieben, ich habe mir gedacht, wir könnten zum Abschluss, weil es Abend ist, das Lied 351 singen. Mein schönstes Tier und Kleinod bist du auf Erden, Herr Jesu Christ. Das ist die Nummer 351. Da könnten wir diese 4 Strophen singen. Es bräuchte ich bloß wieder jemand, der die richtige Tonhöhe findet zum Anstimmen. Holger, schaffst du das oder andere?
Mein schönstes Tier in mir und klein. Thank you.
Ja, ich darf euch allen einen gesegneten Abend, eine behütete Nacht wünschen und so er will, sehen wir uns morgen wieder um 10 Uhr. Danke fürs Anstimmen.